Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich-Schaffhausen. Ursula Gut wirbt für die BVK, wie sie der Gemeinde die Sanierungspläne für die Pensionskasse schmackhaft gemacht hat. Der Ständerat Hannes Germann soll in den Bundesrat, wie die Wahlchance vom SVP-Kandidaten aus Schaffhausen aussehen. Dann, bei der Schweizer Gemeinde ist die Fusionitis ausgebrochen. Einzige Ausnahme, der Kanton Zürich. Und der älteste Hund von Europa kommt aus Schaffhausen. Ein Rundgang durch die neue Dauerausstellung im Museum zu Allerheiligen, wo zurück bis in die Steinzeit geht. Das Wetter, es gibt einen weiteren Herbsttag mit Hochnebel, die Obergrenze liegt bei 800 Meter. Am Mikrofon Sabine Meyer. Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut weibelt bei den Gemeinden für ihre Sanierungspläne von der BVK, der kantonalen Pensionskasse. Am Gemeindeforum hat heute die Regierungsrätin einmal Werbung gemacht dafür. Gleichzeitig hat sie aber auch an die Solidarität der Gemeinde appelliert. Sie sollen die Sanierung mittragen und nicht aus der Pensionskasse aussteigen. Bei den Gemeindevertretern scheint der Appell gut angekommen zu sein. Nicole Marti.
In der Kasse der kantonalen Pensionskasse BVK hat es ein Loch von 4,5 Milliarden Franken. Eine Sanierung ist dringend nötig. Mit der Sanierungsvariante, die die Finanzdirektorin Ursula Gut jetzt vorschlägt, kommen wir den Gemeinden entgegen. Das hat sie heute von den Gemeindevertretern nochmal betont.
Insgesamt ist der Regierungsrat der Überzeugung, dass er einen grossen Schritt auf sie zugegangen ist. Dass jetzt ein Paket vorliegt, das fair und ausgewogen ist.
Die Ursula Gut hat aber nicht nur Werbung für die Sanierung der kantonalen Pensionskasse gemacht, sie hat auch das Gewissen der Gemeinden appelliert.
Es ist eine Frage der Solidarität, auch unter ihnen, dass wir die Arbeit gemeinsam anpacken. Meiner Meinung nach wäre es nicht solidarisch, jahrelang von Vorzugsbedingungen zu profitieren und dann abzuspringen, wenn man sich irgendwo kurzfristig einen Vorteil versprechen kann. Ich denke, wir müssen die Aufgabe gemeinsam anpacken.
Einzelne Gemeindevertreter haben aber Zweifel gehabt, ob wirklich alle Gemeinden die Aufgabe miteinander anpacken wollen. Sie haben Angst, viele könnten trotz Appell an die Solidarität aus der BVK austreten. Die Ursula Gut hat kontert.
Der Regierungsrat ist sich sehr bewusst, wie gefährlich die Situation ist.
Genau darum hat man eben beschlossen, 2 Milliarden in die Pensionskasse einzuschiessen. So will man den Gemeinden klar zeigen, dass der Kanton da Verantwortung übernehme. Für den Präsident vom Gemeindepräsidentenverband, für den Hans-Peter Huliger, einen guten Entscheid.
Wir sind der Meinung, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und wir wissen jetzt, woran wir sind. Ich bin einfach der Meinung, im Moment müssen wir jetzt überprüfen, wie wirkt sich das aus. Wir machen das auch vom Gemeindepräsidentenverband, vom Gemeindeschreiberverband und von dort her bin ich auch zuversichtlich und ich will ein bisschen davor warnen, vor überstürzten Handlungen und Entscheid.
Im Klartext: Gemeinden sollen sich gut überlegen, bevor sie aus der kantonalen Pensionskasse BVK aussteigen.
Der Hannes Germann, der Schaffhauser SVP-Ständerat, soll auch in den Bundesrat. Gestern hat der Vorstand der Kantonalpartei ihn offiziell nominiert.
Ich glaube, wenn es so eine historische Chance gibt, dann muss man sie auch probieren zu packen. Und das mache ich. Ich glaube, die Schaffhauser Bevölkerung wünscht sich auch da. Also insofern starte ich den Versuch. Ich stelle mich zur Verfügung, weil ich glaube, damit mir die Chancen relativ gross sind, dass die SVP den zweiten Sitz bekommen kann und dass wir Konkurrenz damit wieder herstellen können.
Eine historische Chance und eine, die intakt ist, das also die Bilanz von Hannes Germann. Ich bin jetzt verbunden mit dem Inlandredakteur Dominik Meyer zu Bern. Der Hannes Germann ist also optimistisch. Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, dass der Hannes Germann auch von der nationalen SVP nominiert wird?
Ja, das ist heute wirklich schwierig zu sagen. Der Hannes Germann ist ja der erste offizielle Bundesratskandidat von der SVP. Er ist Nordostschweizer, das passt auch schon mal auf einen Angriff auf Evelyn Wittmer-Schlumpf von der BDP. Aber man hört heute, dass nicht nur Regierungsräte aus den Ostschweizer Kantonen, sondern auch andere SVP-Bundesparlamentarier ernsthaft interessiert sind an einer Kandidatur, auch Deutschschweizer. Man muss also abwarten. Die Anmeldefrist der SVP, die läuft erst in 2 Wochen ab und dann wissen wir mehr. Aber auch dann bleibt noch für ein paar Tage die grosse Frage, geht die SVP mit einem Einer- oder mit einem Zweier-Ticket an den Start? Gibt es eine Kombination Deutsch-Schweizer-Roman zum Beispiel? Das entscheidet dann natürlich auch mit über die Chance von Hannes Germann.
Das Feld ist also noch nicht abgesteckt. Wie tönt es denn aber, wenn man bei der SVP die Leute auf den Hannes Germann auf seine Kandidatur anspricht?
Ja, wir haben mit ein paar Leuten heute geredet aus der SVP-Fraktion im Bundeshaus. Und dort hat niemand a priori gesagt, nein, der Hannes Germann ist für uns nicht wählbar. Und das ist mehr als eine Null-Aussage, würde ich sagen. Weil erstens gehört der Hannes Germann nicht zum inneren Machtzirkel in der Partei. Zweitens und vor allem ist der Hannes Germann nicht stromlinienförmig auf SVP-Linie. Er hat im September aus Ständerat ja für einen Atomausstieg gestimmt. Und auch beim freien Personenverkehr mit der EU ist er in der Vergangenheit nicht im Lager der ganz strikten Gegner gewesen. Was jetzt auffällt, der Hannes Germann probiert jetzt den Spagat zwischen eigenständigen Positionen und der Parteilinie. Bei der AKW-Frage hat er heute betont, er sei vor allem als Vertreter vom atomkritischen Kanton Schaffhausen für einen Ausstieg. Und beim freien Personenverkehr sagt er heute, er sei zwar für die Initiative von SVP gegen die Masseneinwanderung, aber das vor allem eigentlich nur für ein Zeichen zu setzen.
Nehmen wir an, der Spagat funktioniert und die SVP nominiert Hannes Germann für den Bundesrat. Könnte es noch ein cleverer Schachzug sein, wenn sie eben auf einen setzt, der kein Hardliner ist, sondern einen, der eben auf, wie sie gesagt haben, auf den Atomausstieg setzt?
Ja, das kann eine Überlegung sein. Es hängt aber vor allem von der Taktik der SVP ab. Vielleicht setzen sie extra auf Hardliner und riskieren gern abzublitzen bei diesen Bundesratswahlen. Vielleicht aber will die SVP unbedingt den Bundesrat und dann braucht sie wahrscheinlich mindestens einen Kandidat, der im einen oder anderen Thema zeigt, dass er nicht immer auf Linie ist, als eben einer wie der Hannes Germann. Aber bezüglich AKW, denke ich nicht, dass viele Parlamentarier von den anderen Parteien nur dann für einen zweiten SVP-Sitz wären im Bundesrat, wenn die SVP einen AKW-Skeptiker ins Rennen schickt. Ich denke, die anderen Parteien entscheiden zuerst mal ganz grundsätzlich, ob sie für oder gegen einen zweiten Sitz für die SVP sind.
Einschätzungen vom Inlandredakteur Dominik Meyer. Mehr zu den Bundesratsambitionen von Hannes Germann gibt es um 6 Uhr im Echo der Zeit. Die rund 80 Aktivistinnen und Aktivisten von der Occupy-Bewegung sind nicht mehr auf dem Lindenhof. Die Stadtpolizei Zürich hat den Platz am Morgen geräumt. Gut die Hälfte der Besetzer sind verzeigt worden, weil sie nicht freiwillig gegangen sind. Und sie haben ein 24-stündiges Rayon-Verbot für die Innenstadt bekommen. Das heisst, sie dürfen sich heute Abend nicht auf dem Paradeplatz treffen, so wie sie es eigentlich geplant haben. Die Aktivisten haben im Moment bei der Citykill am Stauffacher ein neues Quartier gefunden. Dort wollen sie heute Abend besprechen, wie der Protest weitergeht. Dass er weitergeht, das sei aber keine Frage, sagt die Aktivistin.
Wir werden sicher weitermachen, ganz klar. Aber wir sind nicht geschwächt jetzt durch das. Wir bedauern es zwar, dass sie uns geräumt haben vom Lindenhof, auch wie die Polizei, wie das vonstatten gegangen ist, sind wir nicht einverstanden damit. Es ist ganz klar, es wird weitergehen. Wir haben verschiedene Alternativen. Das müssen wir heute Abend einfach besprechen und den Konsens finden in der Vollversammlung.
Besprechen die Aktivisten und Aktivisten auch ein Angebot von der Citykirche. Sie würden der Occupy-Bewegung Platz machen, um weiter protestieren können, heisst in der Mitteilung von der Kirche am Stauffacher. Zürcher SVP lässt das Mal an die Albis-Güetli-Tagung nicht den Bundespräsidenten ein, so wie sonst, sondern einen Banker, den Ex-UBS-Chef Oswald Grübel. Hintergrund dieser Änderung ist, dass im Januar, sofern sie nicht abgewählt wird, BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf Bundespräsidentin wäre. Für die SVP ein nicht zumutbarer Gast. Hauptredner am 20. Januar ist übrigens nach wie vor der Christoph Blocher. Abrupter Abgang in der Zürcher Baudirektion. Der Kantonsbaumeister Stefan Bitterli hat sein Amt nach 16 Jahren per sofort abgegeben. Über die Gründe, die zu dem Entscheid geführt haben, wird sein ehemaliger Chef, der Regierungsrat Markus Kegi, nichts sagen.
Wir haben eine Lagebeurteilung vorgenommen und sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass eine Trennung für alle Beteiligten und insbesondere für das Hochbank die beste Lösung ist. Und damit will ich es eigentlich auch belassen.
Wer neuer Kantonsbaumeister wird, ist noch offen. Bis jemand gefunden ist, hat die Baudirektion einen externen Fachmann angestellt. Das letzte Wort über die Sexboxen in Altstädten hat das Volk. Das Referendum der SVP gegen das Projekt vom Stadtrat ist zustande gekommen. Die SVP bekämpft die Boxen für Prostituierte, weil sie dagegen sind, dass Sexgewerbe mit Steuergeldern unterstützt wird. Das Referendum der SVP haben 2788 Leute unterschrieben. Nötig sind mindestens 2000 Unterschriften. Laut einer Sprecherin der Stadt Zürich sind aber von diesen 2788 Unterschriften über 700 ungültig gewesen. Bei einem Wohnungsbrand in Winterthur im Inneren Lind ist heute Morgen eine Frau ums Leben gekommen. Am 6:30 Uhr morgens haben zwei Nachbarn gemerkt, dass es bei ihnen im Parterre brennt. Sie haben die Tür zu der Wohnung aufgebrochen und die schwer verletzte 77-jährige Bewohnerin aus dem Feuer rausgeholt und den Brand gelöscht. Die gerettete Frau ist aber noch vor Ort gestorben. Die beiden Nachbarn haben mit Rauchvergiftungen ins Spital behandelt werden. Kultur soll in der Stadt Uster ein neues Zuhause bekommen. Und zwar soll sie nicht mehr länger in der Stadthalle stattfinden, sondern auf dem grossen Zeughausareal im Stadtzentrum. Dort wird der Stadtrat ein neues Kulturzentrum bauen lassen. Er hat die genauen Pläne heute vorgestellt. Margrit Meier.
Baut müsste einen Weg werden. Die Stadthalle Uster ist heute schon zu klein für all die vielen kulturellen Veranstaltungen. Aber mit dem Zeughausareal hat die Stadt eine Alternative, eine gute Alternative. Zu diesem Schluss sei der Ustermann Stadtrat gekommen, sagt der Bauvorsteher Thomas Kübler.
Man hat dann gesehen, dass auf dem Zeughausareal, dass das könnte eine Initialzündung sein, wenn die Kultur mal sesshaft wird. Und man tut mit dem natürlich das Gebiet vom heutigen Stadthofsaal freispielen, um dort eine neue städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, weil das ist die Zentrumszone. Und rein schon mal auch von der Zonierung her macht es mehr Sinn, wenn man das Kulturzentrum auf das Zeughausareal stellt.
Konkrete Pläne, wie das neue Kulturzentrum auf dem Zeughausareal soll aussehen, konkrete Pläne gibt es noch nicht. Aber bei dieser Testplanung sind zwei Architektenteams dabei gewesen, die eine mögliche Vision für das Areal entworfen haben.
Die Idee ist mal die, dass man Randbebauung macht, dass man die bestehenden vier Zeughäuser mit einbezieht in die neue Bebauung, dass man auch die Geschichte noch fortschreiben kann und dass schon innen durch im inneren Raum, dass dort eine grosse Fläche frei bleibt, wo man dann eben zum Beispiel das Kulturzentrum reinstellen könnte. Aber es gibt jetzt ja einen Wettbewerb und ich glaube, erst dann sieht man konkret, welche Idee kristallisiert sich dann als die besser raus.
Der Rahmen für den Architekturwettbewerb hat der Stadtrat abgesteckt. Er will eine Mischung von Kultur und Wohnen, keine Läden und keinen Dienstleistungsbetrieb. Und es soll auch keine Hochhäuser geben, auch wenn die Ausnutzung des Areals bei 150% liegen soll. Verdichtet bauen also. Der Gemeinderat soll die Pläne vom Stadtrat absegnen. Wie sie ankommen, das kann der Thomas Kübler schwer abschätzen. Gespräche hat es bis jetzt noch keine gegeben.
Ich weiss nur, es gibt Gegner davon, die sagen, der Stadthofsaal soll dort bleiben, wo er jetzt ist. Man hat das Gebäude damals vor 4-5 Jahren gekauft. Andere haben gesehen, das Zeughausareal. Ich denke, es wird eine spannende Debatte im Gemeinderat betreffend dem neuen Standort des Kulturzentrums.
Kommt der Stadtrat mit seinem Antrag durch, dann könnte die Stadt nächstes Jahr einen Architekturwettbewerb lancieren. Und wenn alles optimal läuft, dann könnte die Stadt Uster schon in 5 Jahren ein neues Kulturzentrum haben.
Der Kanton Glarus hat es vorgemacht. Aus 25 kleinen Gemeinden sind dort 3 grosse geworden. Das war vor 5 Jahren und seitdem sind so Gemeindehochzeiten in der ganzen Schweiz im Trend. Ausser im Kanton Zürich. Da zeigen Gemeinden kein Interesse an Fusionen, wie eine neue Studie zeigt. Peter Fritsche.
Im Kanton Zürich gibt es 171 Gemeinden. Die Zahl ist unverändert seit dem Jahr 1934, wo sich Oerlikon, Seebach und 6 weitere Dörfer rund um Zürich der Stadt Zürich angeschlossen haben. Das heisst, seit bald 80 Jahren hat es keine Gemeindefusionen mehr gegeben im Kanton Zürich. Anders als im Rest der Schweiz. Jede 6. Gemeinde war letztes Jahr dran gewesen, um sich mit einer anderen Gemeinde zu verheiraten. Im Kanton Zürich denken zurzeit nur gerade Wiesendangen und seine Nachbargemeinde Bertschiken bei Winterthur darüber nach. An was liegt das? Der Druck zum Fusionieren sei bei den Zürcher Gemeinden kleiner als im Rest der Schweiz, sagt der Reto Steiner, Professor an der Uni Bern, der das Thema untersucht hat.
So ist der durchschnittliche Zürcher Gemeinde viel grösser als im Rest der Schweiz, mit rund 3'500 Einwohnern, im Gegensatz zu 1'000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die wir sonst in der Schweiz haben pro Gemeinde. Die Finanzlage ist deutlich besser und sehr viele Aufgaben werden durch den Kanton erbracht oder in interkommunaler Zusammenarbeit. Und durch das haben die Gemeinden viel weniger den Eindruck, dass sie eine umfassende Reform in einer Gemeindefusion in Angriff nehmen müssen.
Viele Einwohner und gesunde Finanzen. Das gilt aber nicht für alle Gemeinden im Kanton Zürich. Und darum gäbe es durchaus auch da noch ein Potenzial zum Fusionieren, findet der Reto Steiner.
Gerade in peripheren Gebieten sind da akute Probleme vorhanden. denken wir auch nur an das Töstal, wo wirklich solche Probleme sichtbar sind. Aber auch in den städtischen Gebieten stellen sich in Zukunft immer mehr Fragen, wie kann man verbindlicher zusammenarbeiten.
Gerade kleine Gemeinden, zum Beispiel im Töstal, aber auch im Wieland oder Unterland, haben zum Beispiel grosse Probleme, genug Leute zu finden, um freie Sitze in den Behörden zu besetzen. Das Problem würde bei einer Fusion sicher kleiner. Aber eben, fusionieren will fast niemand. Dabei stehen eigentlich weder die Bevölkerung noch die Gemeinden dem Thema grundsätzlich negativ gegenüber. Der Hans-Peter Huliger, Präsident vom Zürcher Gemeinspräsidentenverband.
Meine Haltung ist vor allem, dass wir starke Gemeinden haben, die auch in Zukunft Autonomie wahren können. Und dort, wo wir vielleicht allzu kleine Gemeinden haben, ist das ein von den möglichen Vorteil, den eine Fusion könnte haben.
So ein Fusionsprojekt müsse aber von den Gemeinden auskommen und die Bevölkerung müsse davon überzeugt sein, dass es ihrem Wohnort etwas bringe, sagt der Hans-Peter Huliger. Deren Ansicht ist auch der Regierungsrat Martin Graf, der für die Gemeinden zuständig ist. Die Rolle des Kantons sieht er darum nicht im Durchsetzen von möglichst vielen Fusionen, sondern mehr in der Beratung und Unterstützung.
Es ist sicher so, dass wir mitunter die ganze Prozessbegleitung unterstützen könnten und dann auch die Differenz versuchen auszuräumen, die besteht, wenn eine steuerstärkere und eine steuerschwächere Gemeinde zusammenschliessen. Dann gibt es ja eine mehr Belastung für alle zusammen. Und das wird man, also vor allem für die in der reicheren Gemeinde, und das werden wir versuchen, irgendwie abzufedern.
Ob und wie stark der Kanton einer Fusionsgemeinde soll finanziell unter die Arme greifen und die Gemeinden damit letztlich auch zum Fusionieren soll motivieren, das ist eine heikle Frage. Geregelt werden muss im neuen Gemeindegesetz, das gerade am Entstehen ist. Konkrete Fusionskandidaten will Martin Graf nicht nennen. Er nennt aber eine Zahl. In 15 bis 20 Gemeinden im Kanton Zürich könnte über kurz oder lang ein Verschmelzen mit einem Nachbardorf sinnvoll sein.
Sie hören das Regionaljournal Zürich Schaffhausen. 16'000 Jahre Schaffhausen-Geschichte in einer einzigen Ausstellung. Die neue archäologische Dauerausstellung im Museum zu Allerheiligen umfasst nicht nur eine riesige Zeitspanne von der Steinzeit bis zu den Römern, sondern ist auch in der Umsetzung unglaublich komplex. Anders als geplant geht sie darum erst den Frühling auf. Heute aber hat der Projektleiter Markus Hönise die Medien auf einen ersten Rundgang mitgenommen. Christa Edlin war dabei gewesen.
Das Parterre vom Allerheiligen ist zum Teil noch eine grosse Baustelle. Die Handwerker sind noch am Arbeiten und es ist überall sehr staubig. Aufgebaut ist die Ausstellung, die dann einmal den Alltag der ältesten Schaffhauser zeigt, chronologisch. Besucher gehen quasi auf eine Entdeckungsreise von den Steinzeitmenschen über die Bronzezeit bis zu den Römern im Städtli Julio Magus bei Schleitheim, erklärt der Kantonsarchäologe Markus Hönise, und zwar geführt durchs Licht.
Also man ist in einem relativ dunklen Bereich und dann wird die Ausstellung immer heller und heller, bis man dann quasi bei Tageslicht ist im Bereich der Römer.
Ausgestellt ist praktisch noch nichts, weil die kostbaren alten Fundstücke bei den Bauarbeiten könnten beschädigt werden. Wo die Attraktionen aus dem Leben der frühesten Schaffhauser, der Rentierjäger im Kesslerloch bei Thaingen, aber einmal hinkommen, ist klar.
Da kommt das Thema Speerschleudern. Also Speerschleudern, die berühmte Jagdwaffe von der Altstädtzeit vom Kesslerloch. Also bevor der Pfeilbogen erfunden war, haben die Leute Speerschleudern erfunden. Das ist eigentlich die älteste Maschine von der Menschheitsgeschichte, oder, wo man dann eben die Jagd auf die Rentiere gemacht hat. Da wird da abgehandelt.
Und daneben gerade nochmal ein Highlight aus der Steinzeit, wo der Markus Hönise besonders stolz ist drauf.
Auf dieser Seite wird der Jäger dann sich auf die auf die Jagdtiere zubewegen. Und der Jäger hat nebendran einen Hund bei sich. Und in einer Kleinvitrine hier wird der Hundeunterkiefer präsentiert, der älteste ist von Europa. Haben Sie vielleicht schon gehört. Also aus dem Kesslerloch gibt es Hundebeläge. Und das sind die ältesten Hunde, nachgewiesenen Hunde von Europa.
Gefunden hat man den Tierkiefer übrigens schon vor 140 Jahren und lange hat man gemeint, es sei ein Kiefer von einem Wolf. Erst letztes Jahr haben die Forscher herausgefunden, dass es sich dabei um einen Hund handelt, der vor über 14'000 Jahren gelebt hat. Das bedeutet, die Rentierjäger vom Kesselloch haben also schon Hunde gehabt, wo sie mitten auf die Jagd sind. Das 80 Jahre alte Diorama vom Kesslerloch, die beliebte Szene mit drei Höhlenbewohnern, die um ein Feuer herum hocken, die bleibt in der Ausstellung. Obwohl man heute weiss, dass die Rentierjäger vor 15'000 Jahren anders gelebt haben. Man will es erhalten, um zu zeigen, wie man früher ausgestellt hat, sagt Markus Hönise.
Wir haben jetzt das Diorama also einfach sanft restauriert. Man hat die Figuren und so weiter ein bisschen abgestaubt, die Leute wieder mal ein bisschen frisch frisiert.
Und mit modernster Technik, mit einem Theatervorhang, wo man neueste Forschungsergebnisse darauf projiziert, wo die Allerheiligen zeigen, wie die Rentierjäger wirklich gelebt haben.
Es ist ein Experiment, wir hoffen, dass es klappt und es kommt dann auch in dieser Form gut an. Aber es ist eine Möglichkeit, eben das Museum im Museum quasi denkmalpflegerisch so zu erhalten, wie das dort mal gebaut worden ist und daneben quasi ergänzend mit moderner Technologie etwas zu machen, wo eben auch ein modernes wissenschaftliches Bild da korrigierend kann präsentiert werden.
Das ist ein Beispiel, wieso die Ausstellung besonders aufwendig wird und es Verzögerungen gegeben hat. Ein anderes sind die vielen Vitrinen, die individuell angefertigt werden mussten. Das Allerheilige realisiert dann nämlich ein Projekt von auswärtigen Ausstellungsmachern, die in einem Wettbewerb den ersten Preis damit gewonnen haben. Das brauche jetzt halt ein bisschen Nerven, sagt der Direktor vom Allerheiligen, der Peter Jetzler.
Jede Vitrine praktisch hat wieder ein anderes Mass. Dann brauchen sie für die Binnenarchitektur in den Vitrinen immer eigene Entwürfe. Die Vitrinen haben Lieferungsverzögerungen gehabt, dann kann man es nicht ausprobieren. All das ist so das, was nicht so gut zusammengelaufen ist.
Aber wenn die Ausstellung fertig sei, dann hat Schaffhausen mal eine der schönsten und attraktivsten regionalhistorischen Ausstellungen der Schweiz.
Christa Edlin mit einem Rundgang durch die neue Dauerausstellung im Museum zu Allerheiligen, wo der Aufbau im Moment noch dauert. Aufgehen soll die Ausstellung definitiv am 9. März 2012. Grau passt zu Grau, das ist das Motto Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht liegt über dem Flachland immer noch Hochnebel. Die Obergrenze befindet sich so bei rund 1000 Meter. Morgen liegt dann über dem Flachland weiter Hochnebel, allerdings kommt die Obergrenze auf rund 800 Meter durch ab und damit gibt es dann im Oberland doch verbreitet Sonnenschein. Sonst bleibt aber die Nebelschicht an den meisten Orten doch recht hartnäckig liegen. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei 0 bis minus 2 Grad rund um Zürich. Am Nachmittag erwarten wir dann in der Nebelschicht um 4 Grad, im Oberland 7 bis 10 Grad. Am Donnerstag sinkt die Nebelobergrenze auf etwa 600 bis 700 Meter ab. Vor allem im Unterland und im Schaffhausischen bleibt der Nebel aber weiterhin sehr hartnäckig. Sonst geht es dann doch meistens sonnig weiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen Zürich und Schaffhausen bei etwa 5 Grad.
Vom Wetter zu der Tageszusammenfassung vom heutigen Regionalschnall. Finanzdirektorin Ursula Gut weibelt bei den Zürcher Gemeinden für ihre Sanierungspläne von der BVK, der kantonalen Pensionskasse. Am Gemeindeforum hat heute Regierungsrätin betont, man sei den Gemeinden mit dem neuen Sanierungsvorschlag entgegengekommen. Gleichzeitig hat sie aber auch an die Solidarität der Gemeinden appelliert. Die Gemeinden haben ja jahrelang von der BVK profitiert. Jetzt sollen sie die Sanierung auch mittragen und nicht aus der Pensionskasse aussteigen. Der Gemeindevertreter scheint der Appell positiv angekommen zu sein. Hannes Germann, der Schaffhauser Ständerat, soll für die SVP im Bundesrat. Der Vorstand der Kantonalpartei hat ihn gestern Abend nominiert. Hannes Germann schätzt seine Chancen heute, dass er als auch von der nationalen SVP unterstützt wird, als durchaus intakt ein. Bei der SVP intern ist man der Kandidatur von ihm offen eingestellt. Der Lindenhof ist geräumt. Ein Teil der Occupy-Aktivisten sind selber gegangen. Rund die Hälfte hat die Polizei heute Morgen wegtragen. Die Bewegung hat sich im Moment in der Citykirche beim Stauffacher installiert. Heute Abend wollen sie dort besprechen, wie ihr Protest gegen die Banken soll weitergehen soll. Soweit das Regionaljournal vom Zürich und Schaffhausen am Dienstagabend. Wir sind zurück morgen Morgen um 6:30, um 7:30 und um 7:45. Oder rund um die Uhr auf regionaljournal.ch. Verantwortlich für die Inhalte war Barbara Seiler. Mein Name ist Sabine Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.